Das wäre echt hilfreich. Wenn nicht, spreche ich einfach noch lauter. 1, 2, 3. Gut, oder? Ja, wunderbar. Ihr könnt es. Klasse. Ihr wisst ja, Friedemann und ich, wir sind freitags immer ganz mutig und trauen uns unter die Jugendlichen. Und kürzlich war das da so, da habe ich wieder gemerkt, dass man halt mit größerem Alter ein bisschen ruhiger wird. Da war irgendwie Stress in der Bude. Da hat es geblubbert, da war mächtig was los. Und da habe ich mir gedacht, warum ist das eigentlich so? Warum ist das eigentlich so? Und ich habe mich erinnert, schon als Kleiner im Sandkasten, im Spielkasten irgendwo, der eine nimmt dem anderen Spielzeug weg und schmeißt Sand auf ihn drauf. Ich weiß auch im Kindergarten, wie das war. Es ist hochinteressant, warum ist das so? Auch so in Familien. Also ich komme aus einer Familie, ich habe 3 Geschwister. Ich sage euch was, da war was los, zu viert. Da hat nicht jeder sein eigenes Zimmer gehabt, wir waren in einem Zimmer, aber da ging es rund, oft. Und was ich auch immer erlebt habe, also wenn man, egal wo man hinkommt, wo mehr Leute zusammen sind, irgendwie, es dauert nicht lang und dann ist was los. Dann platzt die Bombe, da gehen sie aufeinander los und vieles habe ich erlebt, wo da passieren solche Kleinigkeiten und Menschen trennen sich ein Leben lang. Weil sie sagen, den kann ich nicht leiden oder so ein Blöder oder irgendetwas und das geht dann auseinander. Oder ich finde es eine interessante Frage, warum ist das so? Warum ist das so? Dass das immer wieder so passiert. Ich mache mal hier einen kleinen Tisch mit euch. Oh je, ist nicht ganz rund. Könnt ihr sehen? Ja, okay, gut genug. Ein schwarzer Punkt. Wir werden trainiert, Lehrer unter uns hier, wir werden trainiert von klein auf. Wenn irgend sowas ist, machen wir es falsch, schwarzer Punkt, Dreck an der Nase. Schuh dreckig, in der Schule, das Heft kommt zurück, was ist angestrichen? Falsch, falsch. Wir sind trainiert. Wir sind trainiert. Wir kommen in einen Raum und sofort sehen wir, was nicht stimmt. 2 falsche Socken, der Hose lautet nicht zu, was weiß ich was. Egal, was los ist, wir sind richtig drauf trainiert. Das sind 100 Leute, wir finden den raus, wo was nicht stimmt. Und zwar sofort. Sofort. Ohne lang drüber nachzudenken. Das ist richtig trainiert, sind wir da drauf. Jetzt hätte man auch sagen können, oh, der hat eine gesunde Hand. Ich sehe 5 Finger, die sich alle bewegen. Hätten wir auch sagen können, die sind viel größer als dieser blöde Punkt. Aber wir sind trainiert. Wir sind trainiert da drauf. Und was tut es jetzt mit Gemeinschaft? Was tut es jetzt, wo 2 oder 3? Was tut es mit einer Ehe? Was tut es unter Geschwistern? Was tut denn das, dass das so ist? Und ist das richtig so? Wenn man in die Bibel reinguckt, dann muss man auch staunen, was da gleich im 1. Mose steht, 6, Vers 5. Der Herr aber sah, dass die Menschheit voller Bosheit war. Von Jugend auf böse. Steht da in der Bibel drin. Das ist schon mal herb. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, wenn wir Gott gleich sind, Adam und Eva, dann muss er uns einen freien Willen geben, weil sonst wären wir Roboter. Und wenn alles so, wenn die Roboter gemütlich beieinander sitzen, ich meine, da ist nichts los, das ist klar. Aber Gott wollte halt keine Roboter haben, der wollte Menschen haben, die ihm gleich sind. Und die haben eben einen freien Willen. Und so haben wir, hast du einen freien Willen. Und mit dem freien Willen kannst du dann was anderes machen. Jetzt hat Gott uns mit diesem freien Willen geschaffen, aber nicht, damit wir nur immer uns gegenseitig die Birne einhauen, sondern damit wir den freien Willen dazu benutzen, uns zu überwinden und etwas Gutes zu tun. Das heißt, Gottes Erwartung an uns ist etwas anderes. Kolosser 3, über alles zieht an die Liebe, die alles andere in sich umfasst. Sie ist das Band, das euch zur vollkommenen Einheit umfasst. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Und da muss man sich mal überlegen, wie geht es denn zu in meiner Familie? Habe ich das Band der Liebe darüber gezogen, dass es uns in vollkommener Einheit umfasst? Ich denke mal, also Gottes Ziele, die sind irgendwie unfair. Die sind so formuliert, dass man schon gleich gar nicht anfangen will und man denkt, schaffe ich ja gar nicht. Aber es hilft halt nichts. Er gibt hier ein Ziel und er sagt, jetzt erwarte ich, dass du alles tust, was du kannst, dass du da hinkommst. Wie ist es jetzt in unseren, im Hauskreis? Wie ist es jetzt in unseren Versammlungen? Sie seid, wie ist denn da? Sind wir da bereit, alles zu tun, da zu sein, um diese Einheit zu leben? Tun wir es oder tun wir es nicht? Gott hat uns die Möglichkeit gegeben oder den Auftrag gegeben, zu bewahren und Zerstörung zu verhindern. Es ist nicht unsere Aufgabe, zu zerstören. Das ist eines anderen Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, zu bewahren. Und meine Gedanken heute, die gehen, ich habe auch nicht alle Weisheit, ich habe einfach in Gottes Wort geguckt und habe viele Dinge gefunden, die ich mit euch teilen will, weil ich für mich erkannt habe, wie wichtig das ist, was da alles daran hängt, dass wir die Gemeinschaft, die Gemeinde bewahren. Weil da frage ich mich dann auch schon, okay, ich kleines Lichtle, kann ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt? Ich bin ja, ja so ein kleines Licht, kann ich das überhaupt? Und da sagt Gott halt, okay, jeder. Gemeinschaft ist jeder Einzelne. Jeder Einzelne, da gibt es keine Ausnahmen. Wenn du dazugehörst, gehörst du dazu. Und dazu gibt er uns einen großen Auftrag. Paulus sagt, setzt alles daran. Das ist schon wieder so eine Formulierung. Alles ist alles. Setzt alles daran. Das heißt, ihr habt hier eine ganz, ganz große Aufgabe. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Heilige Geist schenkt, nicht durch Unfrieden zerstört wird. Setzt alles daran, dass kein Krach gibt, dass kein Zwisch gibt, dass keine Schräglage gibt. Gott will das nicht. Gott will das nicht. Und jetzt, wenn wir schon wissen, dass es im Sandkasten anfängt, in der Schule weitergeht, also Schule, ich erinnere mich an meine Schulzeit, irgendwie, ich war nicht so einer, der so in dem Hauptstrom mitgeschwommen ist, ich weiß nicht, wie es kam, also war ich halt nicht so. Da gab es die Cliquen. Wen suchen sich die Cliquen aus? Die Schwachen, die Außenseiter. Dann war es leider noch so, zum Glück hat sich das jetzt mit dem Alter etwas gegeben. Ich habe als Junge habe ich Segelohren gehabt. Ich habe ausgesehen wie Dumbo der Elefant, nur ein bisschen im Jugendlichen, also ziemliche. Und was hat mir das für einen Spott eingebracht? Und es war dann so, ich habe immer gewartet, bis die fort waren. Die haben mir aufgelauert, die haben mich vermöbelt. Also das war nicht lustig. So, stellt euch vor, wenn das so in der Welt zugeht. Und jetzt haben wir so einen Auftrag. Ich sage euch was, da haben wir was zu tun. Das ist nicht einfach. Aber es ist auf der anderen Seite auch klar, es gibt keine Ehe, die überdauert, wenn das Band der Liebe dieser Einheit nicht vorhanden ist. Es gibt keine Freundschaft, die überdauert. Es gibt keinen Hauskreis und es gibt keine Gemeinde. Wenn wir das nicht leben, wenn uns das nicht wichtig ist, dann werden wir keine Gemeinschaft haben. Dann wird es auseinandergehen. Und ich kenne solche Menschen, die da so unverträglich sind. Das sind einsame Leute. Die haben immer Recht und dann sitzen sie irgendwo allein. Die haben zwar Recht, aber kein Mensch will mit denen was zu tun haben. Wenn du immer Recht haben willst, wirst du schon merken, wirst langsam einsam werden. Es erfordert ein gewisses Verhalten. Es ist Gott so wichtig, dass wir in der Bibel öfters das Thema Einheit finden als Himmel und Hölle. Es wird weniger über Himmel und Hölle geredet als über die Einheit, die Einigkeit in der Gemeinde. Und es zeigt, dass Gott sich sehr danach sehnt, dass wir das leben, dass wir das ernst nehmen. Ist doch so, diese Einheit, das ist auch die Seele einer Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich spüre das. Ich fühle, dass wir das haben. Das ist ein wichtiges Gut, dass wir das untereinander haben. Das ist so, das lässt wohlfühlen, wenn man zusammenkommt. Wenn es nicht ist, dann will ich da gar nicht hin. Deshalb ist es wichtig, dass die Seele einer Gemeinde, dass sie die Einheit miteinander teilt. Und deshalb steht diese Einheit auch im Zentrum dessen, was Gott für Gemeinde will. Und im Prinzip ist auch Gott das beste Beispiel dafür. Er selbst hat gezeigt, dass man Opfer bringen muss, damit sowas entstehen kann. Seine Liebe, sein Opfer, das ist eben unendlich. Und es zeigt auch, so wie sein Sohn auf die Erde gekommen ist, dass die innere Haltung eine demütige sein muss, damit die Einheit funktioniert. Also Einheit und Hochmut geht nicht zusammen. Das beißt sich, das funktioniert nicht. Unsere Aufgabe ist in Liebe und in Demut und nicht in Hass und in Hochmut, weil dieses Zänkische und der Hochmut, das ist Welt. Und das ist aber etwas, das kommt von allein einfach hoch, komischerweise. Wenn man nicht aufpasst, kommt es einfach hoch. Wie schön ist es, wenn, das sehe ich so Mütter auf der Bank am Spielplatz sitzen und die gucken ihren Kleinen zu, wenn die schön miteinander spielen, sich das Spielzeug reichen, da glänzen die, sind da, guck mal, wie schön die miteinander spielen, sollen wir uns mal wieder treffen. Und so stelle ich mir das vor, dass Gott einfach zuschaut und wenn in seiner Gemeinde miteinander ausgetauscht und füreinander, dass es für ihn eine Freude ist. Wir sehen das auch, dass es Jesus wichtig war. Vor dem Garten Gethsemane, bevor Jesus gehen musste, hat er gebetet, dass sie eins seien. Er hat für die Einheit seiner Gemeinde, bevor er das Opfer gebracht hat, war es ihm wichtig, dafür zu beten, bei dem Herrn zu beten für diese Einheit. Und hat dann eben einen hohen Preis dafür gezahlt, dass wir diese Einheit im Glauben, im Herrn haben dürfen. Und deshalb müssen wir halt diese Einheit auch mit allem, was in unserer Macht steht, hüten und beschützen und nähren und alles tun, dass sie da ist. Paulus weist darauf hin im Epheser 4, Vers 3, setzt alles daran, dass die Einheit, wie der Heilige Geist sie schenkt, nicht durch Unfrieden zerstört wird. Jetzt ganz praktisch, wie können wir das tun? Jetzt muss ich mal trinken, damit man was machen kann. Jetzt habe ich halb leeres Glas. Ganz schön blöd. Nur noch halb leer. Ich muss jetzt aufpassen. Es ist nicht mehr viel drin. Es ist ganz halb leer. Es kommt immer darauf an, wie man es ansieht. Das ist noch halb voll. Oh, da kann ich auch mächtig davon trinken. Es spielt eine große Rolle, wie wir etwas anschauen, was das mit uns tut und was da hinterher für eine Situation rauskommt. Da müsst ihr mal überlegen, da gibt es Menschen, die sehen immer, dass das halber leer ist. Die sehen immer das Problem. Die sehen immer die Schwierigkeit. Und da gibt es ganz wenige, die das andersrum machen. Die sagen, hey, da habe ich noch viel Freude dran mit dem, was da drin ist. Nur das funktioniert halt nicht von allein. Da müssen wir gegen unsere eigene Natur etwas ankämpfen und dann sagen, jetzt habe ich doch die Möglichkeit, dass ich überall die Unterschiede sehe. Oder ich kann einfach auch mal hingucken, wo die Gemeinsamkeiten sind. Jetzt habe ich da eine Schwester oder einen Bruder und da kann mir alles auffallen, was mir an dem nicht gefällt, weil das anders ist, als ich es gerne hätte. Ich könnte aber mal hingucken, könnte mir mal überlegen, was habe ich denn gemeinsam mit dem und mich mit diesen Gemeinsamkeiten befassen. Das ist ja meine Entscheidung, ob ich das tue oder nicht. Aber der Unterschied ist riesengroß mit dem, was dabei rauskommt. Paulus schreibt, dass wir uns, Römer 14, Vers 19, darum wollen wir uns mit aller Kraft darum bemühen. Es fällt mir jetzt auf, dass überall werden wir aufgefordert, mit allem, mit aller Kraft. Also das ist wichtig. Das ist nicht so eine Nebensache. Mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden zu leben und einander helfen, im Glauben zu wachsen. Wo blicke ich hin? Wo kann ich dem anderen helfen, im Glauben zu wachsen und in Frieden zu leben. In Frieden zu leben, das heißt für mich sowieso, okay, ich könnte auch im Streit leben. Ich habe die Wahl. Jetzt kann ich den Unterschied suchen, dann kann ich drauf rumhaken, kann sagen, warum strengst du nicht ein bisschen mehr an, da hätte ich mir besser gefallen. Oder, ja, ich sage es nicht, aber ich denke es. Ich meine, das ist ja, ich sage es nicht, aber ich verhalte mich dann vielleicht so. Also wenn man mal hinschaut, dann haben wir als Christen ja super viel, was wir gemeinsam haben, in dem, wenn wir Christen sind. Wir haben doch den gleichen Herrn. Wir sind ein Leib, unterschiedliche Glieder, aber ein Leib. Wir haben einen Auftrag, haben wir heute schon gehört. Die Botschaft nach außen tragen. Einen Vater, einen Geist, eine Hoffnung, einen Glauben, eine Taufe, eine Liebe, dieselbe Erlösung, dasselbe neue Leben, dieselbe neue Zukunft und so weiter und so weiter. Wir hätten ja viel Gemeinsames, wenn wir uns darauf konzentrieren würden, dieses Gemeinsame auch wirklich zu sehen und wichtig zu sehen. Es kommt einfach darauf an, wo wir hinschauen, beim anderen gegenseitig. Und deshalb sind Gemeinsamkeiten so wichtig für die Einheit und dass wir diese Differenzen nicht so wichtig nehmen. Wobei natürlich auch, ich meine, das habe ich schon erwähnt, mit dem ein Leib und viele Glieder, es ist ja auch ganz gut, dass wir nicht alle total gleich sind. Wie langweilig. Gott braucht ja unterschiedliche Helfer an seinem Werk. Und deshalb hat Gott uns ja unterschiedlich geschaffen, mit unterschiedlichen Gaben und Persönlichkeiten und Vorlieben. Und vielleicht ist es so, sollte man anstatt, dass wir uns daran stören, dass ein anderer anders ist, einfach die Vielfältigkeit auch schätzen, dass wir das im Gegenteil sogar sagen, wie gut, dass da jemand etwas mehr Biss hat oder weicher ist oder wie auch immer, auch wenn er nicht so ist, wie ich jetzt gerade das empfinde. Unterschiedlich sein ist okay, weil Gott wünscht sich die Einheit, aber nicht die Einheitlichkeit. Diese Unterschiede sind völlig in Ordnung. Aber unsere Aufgabe ist, in Einheit miteinander zu leben. Und deshalb sollten wir uns darauf konzentrieren, was unsere Aufgabe ist und was wirklich wichtig ist. Oft ist es so, dass es einfach Zank und Streit um Sachen gibt, die eigentlich gar nicht wichtig sind, die weniger wichtig sind. Dinge, die einfach unterschiedlich gesehen werden können. Da könnt ihr gerne einmal Römer 14 lesen. Da beschreibt der Paulus so ganz Unterschiedliches. Der eine denkt, das ist wichtig und der andere denkt, das ist wichtig. Also, wo man einfach unterschiedlicher Ansicht sein kann, sogar aus biblischer Sicht, da hauen sich die Leute gerne die Köpfe ein, weil man gern das Haar spaltet und noch ein bisschen weiter diskutiert über eine solche Frage. Und wenn es halt so ist, dass man da auf seinem Ding rumreitet, dann gibt es halt Konflikte. Und Einheit entsteht eben, indem man nicht auf der Unterschiede, sondern auf den Gemeinsamkeiten sich mehr konzentriert. 1. Korinther 1, Vers 10 sagt der Paulus, liebe Brüder, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch, hört auf zu streiten. Einerseits tröstet mich das, die Brüder haben gestritten. Also so einfach ist es nicht. So einfach ist es nicht. Aber wir müssen wissen, dass das auf keinen Fall Gefallen vor Gott findet, wenn wir uns da hinreißen lassen. Und das Blöde bei solchen Dingen ist ja, dass immer der Streiter hat ja immer Recht, sonst würde er nicht streiten. Da denkt er, hat Recht. Also auch wenn wir denken, wir haben Recht, müssen wir wissen, dass Gott es nicht sehen will, weil es dann darum geht, ob du fühlst oder denkst, dass du Recht hast. Gott will Einheit. Gott mag Streit nicht. Das will er einfach nicht. Ich denke, ein großes Problem, das wir da manchmal haben, ist, dass wir falsche Erwartungen davon haben, was Gemeinde Gottes ist. Weil wir suchen den Glauben, weil wir Sünder sind und dann ist ja die Gemeinschaft der Heiligen und der Erlösten und dann ist Halleluja. Und dann, das ist ja da, wo wir hinwollen. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dass wir da nicht realistisch sind, dass wir davon etwas träumen, was es auf Erden aber nicht gibt. Das wird es im Himmel dann geben, aber das verwechseln viele. Das heißt, dass es einfach eine Kluft gibt zwischen der idealen Gemeinde, die es nicht gibt, und der realen Gemeinde, die es gibt. Unsere Aufgabe ist, dass wir Gemeinde lieben sollen, auch weil sie unvollkommen ist. Und nicht erst dann lieben, wenn sie vollkommen ist, weil dann klappt es nicht. Und der einfach sich so nach einer idealen Gemeinde sehnt, der ist da so, der ist auf dem Holzweg, weil Gemeinde lebt immer in dieser Spannung zwischen dem, was wirklich da ist und wo man hinwachsen will. So ähnlich wie jetzt die ganzen Bibelstellen, die ich vorlese, setzt alles daran, gebt alles mit aller Kraft. Wenn wir ehrlich miteinander sind, dann wissen wir, wir schaffen das nicht mit allem. Wir strengen uns an, aber das schafft man nicht. Und deshalb ist das, was wirklich ist, niemals der Idealzustand. Aber ich glaube, das ist das Problem, dass dem wir Christen aufsitzen, dass wir meinen, es müsste so sein. Aber da ist eins sicher, dass andere Christen werden dich bestimmt enttäuschen, ganz sicher. Die werden dich im Stich lassen. Und hier ist der Punkt, das ist keine Entschuldigung dafür, dann mit dem einen Streit anzufangen oder gar wegzubleiben. Das will Gott nicht sehen. Alle Christen, die zusammenkommen, sind Teil der Familie. Auch der nicht passt, ist Teil der Familie. Und da kann man nicht einfach die Familie verlassen. Ist immer noch Familie. Auch wenn der, sagt man, in jeder Familie gibt es ein schwarzes Schaf. Ja, ist ja trotzdem ein Teil der Familie. Der hat es halt schwer oder ja, da ist halt irgendwas. Ist trotzdem Teil der Familie. Aber seltsamerweise, wir erlauben uns, also in der Welt sowieso, da habe ich so einen Bekannten, der ist da in so einem Verein und dann hat der Vorsitzende gefragt, ob er was macht und dann hat er gesagt, der Blödel, immer fragt er mich oder irgendwas, jetzt geht er halt nicht mehr hin. Das ist doch normal, da geht man halt nicht mehr hin, da geht er halt in einen anderen Verein. Aber wir sind doch keine Hasenzüchter. Wir sind hier Gemeinde Gottes und es hat einen anderen Anspruch an uns. Gott fordert uns auf, Epheser 4, Vers 2, habt Geduld. Das hat doch kein Mensch, oder? Keine Socke. Geduld, was ist denn das? Heutzutage, man hat doch keine Zeit, man hat auch keine Geduld. Habt Geduld und sucht in Liebe, miteinander auszukommen. Das heißt, strengt ihr mal ein bisschen an. Sucht in Liebe, miteinander auszukommen, habt Geduld. Also leider ist so in einer realen Gemeinde die Enttäuschung ist vorprogrammiert. Vor allem, wenn ich mich besonders wichtig nehme, ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Die Gemeinde, die enttäuscht Menschen. Das ist einfach so. Da gibt es Konflikte, da gibt es Verletzungen, gibt es Heuchelei, da gibt es Vernachlässigung, Versagen, jetzt war ich krank, keiner hat mich angerufen. Da gibt es Gesetzlichkeit, indem einer immer was verlangt, das macht er selber nicht. Da gibt es Sünden. Das gibt es alles in der Gemeinde und deshalb ist vorprogrammiert, wenn es einer besonders eng sieht, dann wird er enttäuscht werden. Das kann man ihm garantieren. Man darf halt einfach nicht schockiert sein, wenn man in eine Gemeinde Gottes geht, dass man Sünder trifft. Viele sind dabei sehr enttäuscht, weil da treffen sie doch Heilige, oder? Da müsste doch anders zugehen. Gemeinde besteht ausschließlich aus Sündern. Auch mit dir. Und du. Das schockiert manche. Das muss man sich mal klar machen, dass das so ist. Ich sage euch was, deshalb fühle ich mich so wohl hier. Also wenn ihr lauter Heilige werdet, würde ich mich nicht wohlfühlen. Ich finde es aber toll, dass wir so offen miteinander sind, dass wir da das zugeben einander. Aber weil wir Sünder sind, verletzen wir einander. Unabsichtlich. Vielleicht sogar manchmal absichtlich. Ich entdecke auch manche Absicht. Da reitet einen irgendein Pferd, wo du nicht weißt, wo es herkommt und dann sagst, Mensch, muss das sein? Was weiß ich, dann hat es halt sein müssen. Und hier kommt der springende Punkt und das haben wir ja leider selber erlebt. Und wenn sowas passiert, dann sagt aber Gott, und da bleibst du aber trotzdem da, das ist deine Familie. Dann rennst du nicht weg, da bleibst du da. Das, was die Bibel uns sagt, ist, was wir lernen müssen, ist Versöhnung und nicht Flucht. Flucht brauchen wir nicht lernen. Das ist angeboren, davonrennen. Das geht schnell. Versöhnung ist die Aufgabe. Weil Gott will deinen Charakter erziehen und stärken. Das ist wie ein Sportler. Der trainiert nicht, indem er nur sitzen bleibt, sondern indem er was macht. Und tiefere Gemeinschaft, die entsteht, indem man das übt miteinander. Also einfach davonlaufen ist einfach nicht. Gott will dich in eine Schule nehmen. Du sollst ja stärker werden, sollst was draus lernen. Und das lernt man nicht, indem man fortbleibt. Da soll man durchgehen, soll man miteinander durchkommen. Und am Ende ist ja so, jede Gemeinde hat Schwächen und Fehler. Also wenn Gemeinde perfekt sein müsste, damit du dich drin wohlfühlst, dann werden die dir nicht erlauben, dass du reingehst, weil du fehlerhaft bist. Das muss man sich auch mal überlegen. Die Perfekten nehmen dich nicht auf. Deshalb sind wir hier lauter Nicht-Perfekte. In einem gewissen Sinne ist es sogar hilfreich, dass wir nicht perfekt sind. Weil es uns hilft, dieses falsche Denken, diese falsche Erwartung zu zerstören. Je eher wir diese Erwartung ablegen, dass Gemeinde perfekt sein muss, damit wir sie lieben können, und je eher wir aufhören, so zu tun, als seien wir fehlerlos, desto eher können wir auch zugeben, dass wir unvollkommen sind und der Gnade bedürfen. Und das ist der Anfang der echten Gemeinschaft. Weil es ist ganz gefährlich, wenn wir auf, also überlegt mal, ist euch nicht auch schon so gegangen? Also manchmal ist es so, jetzt werde ich eingeladen, ich soll dazu so einer Gemeinde gehen. Und dann habe ich so das Gefühl, boah, die haben so eine starke Bibelarbeit, die sind so fundiert. Und da komme ich mir irgendwie dann so, denk, oh, bin ich jetzt gut genug vorbereitet und kann ich da das alles? Das heißt, ruckzuck sitzen wir dem Ding auf, dass wir irgendwo uns so benehmen, wie wir gar nicht sind. Dann versuchen wir heiliger zu sein, also heilig sind wir so, weil Gott uns herausgerufen hat, aber wir suchen toller zu sein, als wir eigentlich sind. Dann plötzlich tun alle sich so verhalten und tun so ein bisschen, als ob sie toller wären, wie sie eigentlich sind. Das ist doch keine echte Gemeinschaft. Das ist doch ein Spiel. Dann tut doch jeder so, was er gar nicht ist. Also vielleicht täusche ich mich, aber ich habe dieses Gefühl schon oft gehabt. Ich komme irgendwo hin und denke, stimmt was nicht. Das ist irgendwie nicht echt. Stimmt irgendwie was nicht. Das ist ganz, ganz gefährlich. Da sind wir nicht mehr echt. Das ist so ähnlich, als ich um meine heutige Frau geworben habe, hat meine Schwiegermutter zu mir gesagt, ich habe einen einzigen Rat. Fang nichts an, was du nicht treiben kannst. Das war ihr Rat. Und ich finde, es ist ein sehr weiser Rat. Weil oft, wenn man jemanden frisch kennenlernt und so, da tut man so, als wäre man besser, als man ist. Und irgendwann einmal, dann kommt es raus, wo man die Socke liegen lässt und die abgetragene Sache und was weiß ich. Dann kommt es raus, oder? Irgendwann kommt es raus. Kann man es nicht mehr durchhalten. Da kann man es nicht treiben. Dann kommt es raus. Und genauso ist es in unserer Gemeinschaft. Wie viel wohler wäre es doch, wenn du so dich zeigen darfst, wie du wirklich bist, in deiner Schwäche, in der du bist, da kann der andere dich so tragen, als dass man sich gegenseitig was vormacht, was man gar nicht ist. Also vielleicht können wir auch da vorne an unserer Tafel, die da steht, wenn man hochkommt mit dem tollen Bibelspruch, können wir da mal hinschreiben, fehlerlose Menschen sind hier nicht erwünscht. Ja, nicht wirklich, ich will ja einladen, aber im Prinzip müssen wir das hinschreiben. Wenn da einer reinkommt, der fehlerlos ist, dann kann er wieder rausgehen, weil den brauchen wir ja nicht. Ja, das kann sein. Und da kommen wir zu dem Punkt, wer seinen Traum von dieser perfekten Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selber, der hat sie zerstört. Das funktioniert halt nicht. Und deshalb müssen wir einfach ganz aktiv mithelfen, dass wir dieses kostbare Gut in unseren gemeinschaftlichen Dingen, im Hauskreis, im Miteinander, dass wir das als wichtiges Gut ansehen und daran arbeiten. Eine Sache, wie man das kann, ist, das hat jetzt wieder was mit dem Punkt oder Nicht-Punkt zu tun, dass anstatt, dass wir beim anderen den schwarzen Punkt suchen und an dem rumkritisieren, so wie das Wort uns sagt, dass wir den anderen ermutigen, dass wir was Gutes finden, dass wir ihn loben. Und da könnt ihr euch auch mal fragen, wen habt ihr heute schon gelobt? Und wenn es heute nicht war, ist noch kein langer Tag, gestern gelobt. Wie oft habt ihr in der letzten Woche jemand wirklich gelobt, ermutigt? Das muss man sich einfach mal so fragen. Und da gibt es ganz viele Umfragen dazu, wo gesagt wird, wie wichtig das für Menschen ist, dass sie ein Lob bekommen. Kinder von Eltern, in der Schule, bei der Arbeit, wie wichtig das ist. Es ist aber total überraschend und erstaunlich, dass es uns irgendwie brutal schwerfällt, das zu machen. Also das wäre etwas, da können wir miteinander Freude haben nachher. Überlegt doch mal, wem ihr was Ermutigendes, alle dem Friedemann, was sagen wollt. Jetzt wir wissen, oder die meisten wissen, dass der Bernd ja Schiedsrichter war. Und da hat er mir auch erzählt, letzte Woche oder vor zwei Wochen, dass man da natürlich ab und zu und ziemlich Kritik abkriegt, wenn man als Schiedsrichter arbeitet. Und im Fußball ist es ja sowieso, diese Couch-Fußballer, die wissen doch alle besser, die dann in der Kneipe sitzen und vor dem großen, und die wissen ja, die wissen alles besser. Und es ist natürlich immer leicht, so vorm Fernseher und von der Couch aus, es besser zu wissen. Da muss man mal aufs Feld gehen und muss das mal selber machen und selber erfahren. Und so ist es eben auch hier mit dem Ermutigen. Hinterher und von der Ferne weiß man alles besser. Aber jetzt muss man auch mal den Hintern hochkriegen und selber etwas machen, wirklich aktiv machen. Gott warnt uns davor, dass wir einander vergleichen und dass wir kritisieren. Und wenn wir das aber tun, wenn wir aber kritisieren, dann pfuschen wir Gott ins Handwerk, weil er uns sagt, Römer 14, Vers 4, du bist nicht der Herr deines Nächsten. Mit welchem Recht willst du ihn also verurteilen? Also er kennt es ja, das ist einfach nicht unsere Aufgabe. Gott sagt, ich bin der Richter, ist nicht dein Job, ist mein Job. Da musst du dich nicht drum kümmern. Die Abrechnung kommt und ich bin derjenige, der sie macht, ist nicht dein Job. Manchmal sieht es so aus, als jemand denkt, er müsste jetzt unbedingt da Recht richten und dafür kämpfen. Das ist aber nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist zu ermutigen, Gemeinsames zu finden, dem anderen im Glauben weiterzubringen und nicht den fertig zu machen und ihm noch zu zeigen, wo er noch nicht auf dem richtigen Weg ist. Paulus sagt, dass wir weder auf die anderen herabsehen, noch sie verurteilen sollen. Römer 14, Vers 10. Mit welchem Recht verurteilst du also die anderen? Und warum verachtest du deinen Bruder, nur weil er sich anders verhält? Vergiss nicht, dass wir einmal alle vor Gott stehen werden und er über uns urteilt. Das ist klar, wenn mir das hinausrutscht, wenn ich da in so ein Verhalten reinrutsche, dann habe ich ein Problem mit meiner Gemeinschaft mit Gott. Ich habe ein Problem mit meinem Ego, meinem Stolz. Ich werde mich dem Gericht Gottes aussetzen, weil er gesagt hat, ich soll es nicht tun, wenn ich es trotzdem tue. Und ich bin jemand, der die Gemeinschaft Gottes stört oder zerstört. Und das ist ein teurer Preis dafür, dass ich mein Ego geritten habe und jetzt Recht habe und dem habe ich es gezeigt und dem habe ich jetzt mal gesagt, wo der Bartel dann was holt. Die Bibel nennt den Teufel Verkläger der Brüder, finden wir in Offenbarung 12. Verkläger der Brüder, das heißt, die Aufgabe vom Teufel ist, die Kinder Gottes anzuklagen, sich über sie zu beschweren und sie zu kritisieren. Das heißt, wenn wir anklagen, beschweren und kritisieren, dann machen wir den Job vom Teufel. Und da muss uns klar sein, Der wahre Feind sind nicht die anderen Geschwister. Die sind niemals der wahre Feind. Wir sollen unsere Energie zum Ermutigen einsetzen. Paulus sagt in Römer 14, Vers 19, dass wir mit allen Kräften uns darum bemühen sollen, in Frieden zu leben, einander zu helfen, im Glauben zu wachsen. Die größte Gefahr für Gemeinschaft, fürs Miteinander, die kommt oft so harmlos daher. So ganz harmlos. Hast du gehört? Du? Was? Der hat mir gerade erzählt, dass... Es ist unglaublich, welche Anziehungskraft so ein Klatsch hat. Unglaublich. Das ist irgendwie wie so ein Magnet. Also wenn einer sagt, hast du gehört? Was? Jetzt hast du angefangen. Jetzt hast du gegackert, jetzt musst du legen. Komm, was ist los? Statt dass wir den davon schicken, kitzelt man auch noch das letzte Restle vom Gift raus, das der zu verspritzen hat. Was ist denn Klatsch oder Tratsch? Das ist, dass Informationen weitergegeben werden, die uns nichts angehen. Wo wir weder ein Teil vom Problem sind, noch ein Teil von der Lösung. Also ob man es weiß oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aber wir sind mächtig interessiert daran zu hören, was der zu sagen hat. Jetzt müssen wir wissen, lernt es aus der Bibel, dass es genauso falsch ist, Gerüchte zu verbreiten, als auch einem Gerücht zuzuhören. Und da denkt man ja immer noch, ja, der war es. Wo hast du das gehört? Der hat es erzählt. Aus biblischer Sicht ist natürlich schlecht, wenn du sowas tust, aber es ist auch schlecht, wenn du zuhörst. Wenn man einem Gerücht zuhört, dann ist es so, als ob man etwas Gestohlenes annimmt. Das heißt, man macht sich an dem Vergehen mitschuldig. Das heißt einfach, und wer hat aber schon den Mut? Du kommst irgendwo hin, da kommt einer und sagt, hast du schon gehört? Und du sagst, stopp, ich will es nicht hören. Behalt's bei dir. Aber wer macht es schon, oder? Man will doch im Gespräch bleiben. Entschuldigung. Was man eigentlich machen müsste, wenn irgendeiner kommt, müsste man sagen, hast du schon mit dem geredet, um den es geht? Und das habe ich ganz oft erlebt, dass mir Leute wollen mir Sachen erzählen über jemand, mit dem sie selber gar nicht geredet haben. Ja. Wenn wir so einem Gerede zuhören, dann nennt uns die Bibel Verbrecher. Sprüche 17, Vers 4. Ein Verbrecher hört auf böswillige Reden und das Ohr des Lügners hängt am Munde des Verleumders. Verbrecher nennt uns die Bibel. Also das ist keine Kleinigkeit. Warum ist es keine Kleinigkeit und warum geht die Bibel so scharf damit um? Weil Gott die Einheit liebt, die Einigkeit. Und weil dieses Daherkommende das Gift ist, dass das auseinanderspringt. Wo man denkt, so schlimm ist es nicht oder so genau weiß der es nicht. Doch, es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Und die Bibel geht da ganz hart um mit dem, was aus dem Mund rauskommt. Und richtet ganz hart. Nicht nur mit dem, was aus dem Mund rauskommt, sondern wenn du es dir angehört hast, obwohl du es gar nicht anhören müsstest. Da geht es weiter. Judas 19. Durch diese Menschen kommt es zur Spaltung in der Gemeinde. Ihr ganzes Tun und Denken ist auf diese Welt ausgerichtet. Aber der Geist Gottes ist nicht in ihnen. Sehr hart. Das ist ein sehr hartes Urteil. Aber es ist einfach zu ernst. Die Sache ist zu ernst. Und das Traurige ist, dass der Gemeinde Gottes die größten Verletzungen nicht von Wölfen zugefügt werden, sondern von Schafen. Das kommt nicht von außen, der Panzer. Es kommt meistens von innen. Und Paulus warnt da vor, und der nennt solche Leute auch christliche Kannibalen. Galater 5, 15. Wenn ihr aber die wütende Hunde übereinander herfallt, wenn ihr aber wie wütende Hunde übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig auffresst. Und die Bibel sagt, wir sollen solche Menschen meiden. Wer jedes Gerücht weiterträgt, plaudert auch Geheimnisse aus. Darum meide Menschen, die zu viel reden. Das ist ja auch ganz klar. Da kommt einer, tratscht mit dir rum, wenn du mit ihm redest. Da kannst du mit Sicherheit davon ausgehen, dass der das, was du ihm sagst, genauso weiterredet. Auf jeden Fall fordert uns die Bibel dazu auf, dass wir da eine klare Position beziehen und dass wir einfach den anderen damit konfrontieren und ihn bitten, damit aufzuhören. Salomo sagt, wo kein Holz mehr ist, geht das Feuer aus. Und wo kein Klatsch mehr ist, hört der Streit auf. Das ist doch ganz einfach, oder? Kein Holz mehr da, da brennt nichts mehr. Und deshalb soll auch dieser Klatsch nicht sein. Also mich trifft es hart, weil es ist so etwas, es sieht harmlos aus. Das ist auf den ersten Blick manchmal nicht zu erkennen. Und ich habe oft nicht den Mut, dann einfach ganz hart zu sagen, jetzt hörst du auf, ich will das nicht hören. Also das ist eine schwierige Sache. Aber ich glaube, dass wir an dem Punkt, da dürfen wir jetzt nicht zu locker oder das zu leicht sehen, weil eine zu große Gefahr da drin ist, dass das zurückschlägt. So, natürlich weiß auch die Bibel, und wenn der Paulus sagt, strengt euch an, dass da keine Konflikte sind, da ist schon klar, es gibt natürlich gibt's Dinge, die zu lösen sind. Und dann ist die Frage, was ist jetzt Gottes Rezept, was sagt Gott? Und da sagt er ganz viel, ein paar will ich erwähnen. Oft ist es so, es passiert irgendetwas und die Streithähne gehen dann aufeinander los. Oder nicht gehen aufeinander los, sondern dann wird rumgetratscht hinterher und der erfährt es nicht, um den es geht. Auf jeden Fall solche Dinge passieren da. Die Bibel sagt aber ganz klar, bevor du irgendetwas anderes tust, sollst du zu Gott kommen damit. Sollst du im Gebet zu Gott kommen. Jakobus 4, solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts erhalten. Ihr bekommt nicht, weil ihr nicht bittet. Wie soll Gott euch helfen in schwierigen Situationen, wenn ihr nicht gebeten habt? Das heißt also, wenn es etwas da ist, dann bring es im Gebet vor den Herrn als allererstes. Weil es auch dir helfen wird, dass du das, indem du das vor den Herrn bringst, dass du selber mal dich selber dahinter fragst. Weil oft ist es so, wenn so eine kritische Situation ist, da ist zu viel Energie da drin. Und das Gebet hilft, dass man sich da auch einfach wieder zurückbesinnt auf seine eigene Position. Und das Nächste habe ich schon erwähnt. Oft wird dann mit allen Leuten geredet, aber nicht mit dem, um den es geht. Oder das wird einfach, manche Leute, jahrelang tragen sie einem nach, ohne das angesprochen zu haben. In Matthäus 5, Vers 23, da heißt es, wenn du eine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Erst danach bringt Gott dein Opfer dar. Also wie kannst du in die Gemeinde gehen, wenn noch etwas ist, das du nicht angesprochen hast? Bevor dir einfällt, dass du jetzt Gottesdienst haben willst, sollst du das Ding anpacken, Versöhnung üben, sollst du es aus der Welt schaffen. Das wird hier damit gesagt. Und vor allem dahin gehen, wo es hingehört, wo die Lösung zu finden ist. Also pack's an. Als Nächstes bittet die Bibel uns, dass wir unseren eigenen Anteil an einem Thema bedenken. Also so ähnlich wie jede Medaille hat zwei Seiten und in jedem Streit gibt es auch zwei Parteien. Da werden wir aufgefordert, dass wir zunächst einmal den Balken aus unserem Auge nehmen, bevor wir am Splitter des anderen rumdiskutieren. Das ist auch ganz wichtig, dass man auch mal selber mal guckt, was ist denn mein Anteil da dran? Weshalb hat der andere denn so reagiert? Was hat denn der für ein Problem? Und die Zeit nehmen wir uns oft nicht. Und sowieso ist immer der andere schuld. Wir sind ja nie schuld. Und da fordert uns die Bibel auf, dass wir da näher hineinschauen. Und eine letzte Sache möchte ich erwähnen. Also die Bibel ist voller Ratschläge, wie man das machen kann. Die lässt uns da ja nicht allein. Gibt es viele Ratschläge. Und hier noch ein wichtiger. Oft ist es so, wenn es ein Problem zwischen zwei Menschen gibt, dann fallen die zwei Menschen übereinander her. Aber das Problem ist ja nicht der Mensch, sondern da gibt es ein Problem. Wenn die zwei jetzt über ein Problem reden würden, dann würde dieser persönliche Angriff nicht da sein. Weil oft ist es dann so, da ist irgendwas und dann wird die Person angegriffen. Und wenn du die Person angreifst, dann ist es ja ganz, ganz schlimm. In den Sprüchen 15, Vers 1 heißt es, eine versöhnliche Antwort kühlt den Zorn ab. Ein verletzendes Wort heizt ihn an. Also wenn du die Person angreifst, Kriegserklärung. Aber wenn du einfach sagst, okay, da gibt es etwas, muss ich mit dir drüber reden. Wenn du nicht die Person angreifst, dann kann ja über die Sache reden. Epheser 4, Vers 29. Lass ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Ja, schwierig. Aber es ist hilfreich im Umgang miteinander, wenn wir nicht die Person angreifen, sondern über das Problem reden. Es ist natürlich immer leichter, wenn man in irgendeinem Konflikt ist, dass man dann mit irgendeinem Dritten darüber redet. Da kann man sozusagen den Dampf ablassen bei einem Dritten, aber das ist Sünde. Das ist falsch. Das ist Sünde. Und es macht die Sache nur noch schlimmer, weil ich das dann breit trete und da ziehe ich noch einen Dritten da mit hinein. Also die ganze Sache ist schwierig und es ist schon schwierig genug in Familie und in Freundschaften oder Ehe. Wenn es jetzt um eine Gemeinde geht, dann wird das Ganze ja noch viel komplexer. Und deshalb hat Gott ja eine Ordnung für die Gemeinde gegeben. Jetzt ist das Thema natürlich, wenn es keine perfekten Gemeindemitglieder gibt, dann gibt es ja auch keinen perfekten Kandidaten für einen Gemeindeleiter. Trotzdem hat Gott sich entschieden, dass er Gemeindeleiter beruft, obwohl sie nicht perfekt sind. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn wir denken, in eine perfekte Gemeinde zu gehen, dann muss die natürlich einen perfekten Gemeindeleiter haben, sonst wäre der ja nicht Gemeindeleiter einer perfekten Gemeinde. So was denken manche Leute. Das kann ja gar nicht sein. Wenn wir alle nicht perfekt sind, kann der Gemeindeleiter auch nicht perfekt sein. Aber trotzdem hat Gott ihnen Verantwortung, Autorität gegeben und den Job, die Einheit der Gemeinde zu bewahren. Ich sage euch was, das ist eine undankbare Aufgabe. Das ist so, als Vermittler in jedem Streit, in jeder Diskussion, die da aufkommt, jeder will da glücklich werden, weil er in der tollen Gemeinde ist. Das ist ein Job, das geht gar nicht. Nicht mal Jesus hat es geschafft. Ja, wer soll das denn dann schaffen? Das kann man nicht schaffen. Und ich denke, das ist mal wichtig, dass man sich das auch mal so vor Augen führt, dass Leute, die da in der Leitung, in der Führung, die das Recht machen wollen, die sind doch auch nicht perfekt. Und wie helfe ich denn denen, wenn ich dann ständig von denen erwarte, etwas zu sein, was sie gar nicht sein können? Ich bin es doch auch nicht. Wenn Gott dich berufen hat, ja und dann? Da tät ich aber gucken. Das ist eine schwierige Sache. Und für diesen unmöglichen Job, den die haben, haben sie Gottes Rückendeckung. Und die Bibel sagt ganz deutlich, wie wir mit ihnen umzugehen haben. Hebräer 13. Hört auf die Leiter eurer Gemeinde und folgt ihrem Rat. Sie müssen einmal Rechenschaft für euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Macht ihnen das nicht zu schwer. Sie sollen doch ihre Aufgabe mit Freude tun und nicht als eine bedrückende Last empfinden. Dies würde euch selber nur schaden. Hier steht es da drin, also nicht nur, dass es ein unmöglicher Job ist, dann wird er auch noch härter beurteilt werden. Sie werden ein härteres Urteil. Also wir sollten mit den Leitern extra gnädig sein, weil die armen Kerle werden auch noch härter beurteilt. Härter beurteilt. Also vor Gott sind alle gleich, aber die in Verantwortung stehen, werden härter beurteilt werden. Sie werden härter beurteilt werden, aber auch wir werden Rechenschaft darüber ablegen müssen, wie wir mit ihnen umgegangen sind. Denn hier sagt die Bibel uns deutlich, wie wir mit ihnen umzugehen haben. Also auch der wird ein härteres Urteil empfangen, der diesem Gebot, wie wir mit Leitern umzugehen haben, nicht ordentlich umgegangen ist. Auf jeden Fall, okay, die haben einen unmöglichen Job, aber die Bibel hat ihnen auch klare Anweisungen gegeben, wie sie jetzt diese Einheit der Gemeinde herstellen sollen. Und eins der wichtigsten Dinge ist, dass sie dafür zu sorgen haben, dass es keinen Streit gibt, dass die rechte Lehre da ist, dass die Veränderung, die Erneuerung der Herzen da ist, dass Frieden und Einheit da ist und so weiter und so weiter. Also da gibt es genügend Anleitungen. Das, was mir wichtig ist, ist, wir sind eben kein normaler Verein. Gott hat eine Ordnung für Gemeinde, genauso wie in der Familie. Der Mann eine besondere Rolle hat und einen richtigen Job hat, diese Rolle zu erfüllen. Genauso hat in der Gemeinde die Gemeinde leider einen besonderen Job. Und da geht es eben nicht so, dass jetzt jeder einfach dem fällt was ein und er macht irgendwas, sondern Gott hat da eine Ordnung dafür. Warum hat er sie? Ganz einfach. Soll nicht dazugehen wie in jedem Verein. Er will die Einheit haben. Dazu hat er einen, der die herzustellen hat. Die Gemeindeleitung. Und deshalb brauchen unsere Leiter, und ich freue mich, dass es immer wieder, merke ich, dass wir das tun, die brauchen unseren Beistand und die brauchen unser Gebet, die brauchen unsere Annahme und die brauchen unsere Liebe. Und Paulus fordert uns auf, 1. Thessaloniker 5, erkennt die an, die sich für euch abmühen. Und in der Gemeinde des Herrn Verantwortung übernehmen, um euch den rechten Weg zu zeigen. Wegen des Dienstes, den sie an euch tun, sollt ihr ihnen mit Hochachtung und Liebe begegnen. Es war nicht immer so. Das ist auch ein ernstes Wort und eine Mahnung. Und es ist wie mit der Gemeinde. Da müssen wir miteinander einfach Gnade haben, weil wir Sünder sind, alle. Weil wir fehlerhaft sind, alle. Und wir schützen die Gemeinde, wenn wir die ehren, die uns dienen, indem sie uns leiten. Auf jeden Fall insgesamt, wie immer, von nichts kommt nichts. Und Einheit, die wir haben, die kostet uns was. Da müssen wir etwas dafür tun. Und deshalb sagt der Paulus immer mit ganzer Kraft. Und dann wird Gott sich freuen, wenn er reinschaut in unsere Gemeinschaft und sieht, dass wir uns da Mühe geben, dass wir uns ertragen in unserer Unvollkommenheit und so, wie wir sind, dass wir das Band knüpfen der Liebe miteinander. Ja, und das bedeutet dann auch ab und zu, dass du deine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen musst. Dass vielleicht dein Bauch dir sagt, jetzt habe ich aber recht. Ja, oh gut, dann hast du halt recht. Dann lass halt mal einfach die Liebe siegen, anstatt Recht zu haben. Also Recht haben ist ganz gefährlich. Und deshalb müssen wir lernen, unseren Blick auf das Positive, auf das Gute, auf das Gemeinsame zu richten. Dass wir mehr wir als ich sagen. Dass wir mehr unser als mein sagen. Wo zwei oder drei, es geht um Gemeinschaft, es geht darum, dass wir uns im Glauben weiterbringen. Und Paulus sagt, 1. Korinther 10, 24, denkt dabei nicht an euch selbst, sondern an andere. Recht haben, das ist an sich selber denken. Denkt nicht an euch selbst, das ist nicht das Wichtige, denkt an die anderen. Am Ende ist es so, dass Gott die Gemeinden segnet, die Einheit hochhalten. Das ist doch logisch. Wenn Gott Babychristen durch die Gegend schickt, dann sucht er doch den besten Brutkasten. Da legt die doch nicht den Stacheldraht. Der sucht doch da, wo dann dieses Baby ein gutes Nest hat. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, was immer wir im Herzen bewegen, dass wir darüber nachdenken, wie können wir unsere Gemeinschaft noch liebevoller, noch herzlicher, noch wärmer. Wie können wir das so machen? Da kommt einer rein, der sagt, euch habe ich gesucht. dass der sich so richtig wohlfühlt. Darum geht es ja am Ende. Nicht, dass es uns warm und gemütlich ist. Es geht ja um unsere Aufgabe und die braucht eben einen Brutkasten. Und es gibt so viele Menschen in unserer Umgebung, die noch einen liebevollen Ort suchen. Hier in Jettingen, wo du herkommst, gibt es Menschen, es gibt so viele noch, die eine Heimat brauchen. Jeder Mensch braucht Liebe, geliebt zu werden. Das sucht jeder. Das ist so ein das ganz Wichtiges, was in den Menschen drin ist. Und wenn diese Menschen eine Gemeinde finden, wo liebevolles Miteinander vorne steht, anstatt Augen auskratzen und rumstreiten und rumtratschen und hinterher schwätzen, das werden die schätzen, das werden die spüren. Da müsste mir dann schon unsere Tür abschließen, um die draußen zu halten. Die wird es reindrängen. Es ist einfach unsere Verantwortung, meine und deine, dass wir hier so ein Brutkasten sind. Ich fühle mich schon sehr wohl, aber es hat mich gedrängt, die Gedanken mit euch zu teilen, weil sie so wichtig sind, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren, dass uns das wirklich wichtig ist. Deshalb nochmal Römer 14, Vers 19. Darum wollen wir uns mit aller Kraft darum bemühen, in Frieden zu leben und einander zu helfen, im Glauben zu wachsen. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater, wir danken dir für dein kräftiges Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns eine Ordnung gegeben hast, an die wir uns halten können. Wir danken dir dafür, dass du die Grundlage geschaffen hast, dass wir Einheit, Einigkeit, Gemeinschaft in Liebe miteinander haben dürfen. Und Vater, vergib uns, wo wir sündigen. Vergib uns, wo wir da nachlässig sind. Vergib uns, wo wir das aus dem Auge verlieren und wir uns so wichtig nehmen. Vater, hilf uns, dass wir miteinander uns bestärken, dass wir uns ermutigen. Ja, mach uns doch mutiger, dass wir da mehr aufeinander zugehen. Und ja, gib uns auch Mut, dass wir offen zugehen, wo wir schwach sind, weil wir alle schwach sind. Wir bitten um deinen Segen heute für diesen Tag, für die kommende Woche. Wir beten durch Jesus. Amen.